Herr Jesus Christus, in dieser Art und Weise, in dieser Gemeinschaft, in diesem Ort, dein Wort zu studieren, nicht selbstverständlich. Ja, ich danke dir dafür, für die Gelegenheit, für die Möglichkeit, ja, sowohl von Räumlichkeiten her, wie über die Gesundheit. Vor allem, Herr, für dein Wort, für die Bibeln, die wir haben, die jeder haben, für die Sprache, für das Verstehen, für das Lesen können, für das Hören können, für das Sehen können. Herr, so natürlicher, aber auch geistlicher Art. Herr, für all das will ich dir vom Herzen Danke sagen. So vieles nehmen wir selbstverständlich wahr, ist vielleicht sogar manchmal zu Last oder zu müde, zu anstrengend. Dabei ist es so ein Vorrecht und so ein Privileg, das alles zu haben, dein Wort zu haben, dich zu haben. Es ist kostbar, es ist wirklich kostbar und viele, viele Menschen sehnen sich danach, was wir haben. Herr, und wir danken dir dafür. Wir wollen es nicht als selbstverständlich nehmen. Ich will es nicht. Ich will wirklich dir vom Herzen Danke sagen, dich loben, preisen dafür und auch zugleich bitten, Herr. Und das Gute, Herr, du gibst gerne und ich darf bitten und immer wieder, jedes Mal, Herr, für diesen Tisch, auch heute, Herr, dass du segnest, dass du dieses Essen, geistliches Essen segnest und dass du es uns zum Segen werden lässt, damit du und dein Vater im Himmel verherrlicht werden. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist, auf dem Weg sich gemacht hat. Lass reichlich dein Segen ja, mitnehmen nach Hause. In deinem Namen. Amen. Dann grüße ich euch jetzt offiziell. Schön, dass ihr da seid. Wem ich persönlich die Hand nicht schütteln könnt, dann mache ich so. Ich winke euch. Schön, dass ihr da seid. Wir sind im Seminar Offenbarung. Es ist ja immer im Wechsel. Altes Testament Offenbarung, Altes Testament Offenbarung. Voll gut, weil das bedient sich einander. Und je tiefer wir im Alten Testament vorwärts kommen, je genau wir da Bescheid wissen und klarer wir sehen, umso mehr natürlich Schlüssel und Verständnis bekommen wir für die Auslegung der Offenbarung. Heute möchte ich euch ein Beispiel dafür geben, wie diese beiden Testamente sich einander bedingen, sich einander erklären. Und genau, wir sind in der Offenbarung heute. Die ersten drei Kapitel ist der Gegenstand unseres Studiums schon seit längerem. Wir haben eine einigermaßen kurze Einleitung hinter uns und dann, damit wir einfach mehr Zeit haben, in den einzelnen Versen, in den einzelnen Kapiteln und Überschriften dazu arbeiten. Vom Aufbau ist es so, in sieben großen Teilen teile ich die Offenbarung aus und eins von diesen sieben Teilen, das sind die ersten drei Verse. Vom Schwerpunkt in allen Jesus Christus, vom Schwerpunkt in allen die Ausrichter Gemeinde, Umgang oder Leben in dieser Welt bis zur Verherrlichung, aber in verschiedenen Aspekten. Und das, was wir hier haben, vor allem die ersten drei Kapitel, die sind sehr, sehr entscheidend, die sind sehr fundamental, die legen die Weichen und das Verständnis für alles Weitere. Also das ist wirklich eins der Dinge, die ich nicht müde werde zu erwähnen, weil ich sie für wichtig halte, dass die Offenbarung Kapitel 1 bis 3 die Grundlage für alles ist, was danach kommt. Das heißt, Kapitel 4 bis 22 baut auf diesen ersten drei Kapiteln auf und nicht so die ersten drei gelten uns und ab Kapitel 4 ist es nichts mehr für uns. Ich habe das schon echt oft gesagt, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Alles, was hier gesagt wird, das löst sozusagen jede einzelne Szene, jede einzelne Begebenheit löst in der Offenbarung aus. Ein sehr komplexes, in sich zusammengeschlossenes Buch. Also, wir arbeiten uns Kapitel 1, da sind wir. Also noch, Lilly hat mich gestern gefragt, wie weit bist du? Ich sage immer noch Kapitel 1, ich sage, du hast noch nicht viel verpasst. So, Kapitel 1 und Kapitel 2 bis 3, Kapitel 1 nimmt uns da hinein. Ich habe das euch gezeigt, und zwar die ersten drei Verse, wir haben das Thema vom Buch, dann, und da sind wir, deswegen sind wir noch nicht wirklich weit. Die nächsten Verse 4 bis 8, da geht es um die Verfasser, Empfänger und der göttliche Gruß. Also, und da arbeiten wir. Und wir sind bei dem göttlichen Gruß von Jesus angekommen. Ja, da gucken wir uns an, was Jesus uns für einen göttlichen Gruß gibt. Und wenn wir das gemacht haben, Dann gehen wir in den mittleren, großen Mittelteil, und zwar die große Vision vom Menschensohn inmitten der sieben goldenen Leuchter. Das ist wirklich sehr zentral, dieser Abschnitt. Und ich freue mich schon ungefähr seit, ich weiß nicht, wie vielen Monaten mit euch das zu machen. Wirklich ungelogen. Jedes Mal denke ich, vielleicht komme ich heute dran, dann komme ich nicht. Vielleicht komme ich heute dran, wieder nicht. Und dann lese ich immer kurz vorher vor und freue mich wieder drauf. Und dann muss ich wieder warten. Und wenn wir das gemacht haben, diese Vision uns angeschaut haben, dann geht es natürlich in die einzelnen Sendschreiben. Insgesamt wie viele? Sieben haben wir es. Genau. Also ich werde jetzt da jetzt nicht im Einzelnen da durchgehen. Also da gucken wir uns im Einzelnen die sieben Sendschreiben an. Beginnt bei Ephesus und aufhört bei Laodicea. Und das wird auch sehr, sehr spannend, die Botschaft. Je nach Prägung, je nach geistlicher Reife, je nach geistlicher Zustand wird man die Verse so oder so lesen. Das ist erstaunlich, dass man entweder fühlt man sich komplett verurteilt oder man ist Jesus zutiefst dankbar. Ja? Und das ist sehr interessant, wie man solche Verse gerade liest, und die Sendschreiben sind da wichtig, dass wir eine gute Perspektive haben. Und damit das klar ist, damit wir, bevor wir die ganzen Donner und Gericht und Wehes uns anschauen, ist es so gut, dass wir vorher da klar sind, wo wir stehen, wo wir hingehören, wer Jesus ist, was er für uns tut. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig. Dann können wir etwas gelassener diesen Abschnitt uns anschauen. Okay, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Gell? Jetzt, wo sind wir? Ich schau mal. Ich glaube, wir sind hier. Also, Inhalt, Weg und Segen der Offenbarung, genau. Nee, das ist, Moment. Das haben wir schon gemacht, gell? Müssen ein bisschen weitergehen. Ich glaube, ich hab's. Ja. Das ist, was wir gemacht haben. Okay, also, jetzt gucken wir uns den Gruß an. Das ist alles, was wir erstes tun. Wir lesen den Abschnitt, dann arbeiten wir uns dadurch. Heute werden wir einfach wirklich Bibelstudium machen. Wir werden uns bestimmte Wahrheiten einfach erarbeiten, einen guten Überblick verschaffen, dann ins Alte Testament gehen, ins Neue Testament gehen und einfach da ein bisschen arbeiten. An was wir arbeiten werden, lass uns lesen. Ich lese ab Kapitel 1, ab Vers 4, unser Abschnitt. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und vor Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zu seinem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der da kommt. Der Allmächtige. Also dieser Abschnitt, mit dem beschäftigen wir uns zuerst, und wenn wir es schaffen, heute, oder zügig, das heißt zügig nicht, aber wenn wir es schaffen, da durchzugehen, dann kommen wir zu den nächsten Abschnitten, die Verse 9 bis, bis 20. Okay, also das ist so ungefähr der Plan. Wir haben den göttlichen Gruß angeschaut, des dreieinigen Gottes. Es grüßt Gott der Vater. Dann der Heilige Geist, haben wir uns angeschaut, wie er bezeichnet wird, und eben dann der Sohn. Und beim Sohn, das geht nochmal auf, ja. Da wird viel über ihn gesagt, und in der Reihenfolge kommt am Ende, über all das haben wir nachgedacht, warum die Reihenfolge und all diese Dinge, will ich jetzt nicht zu arg viel wiederholen. So, was ich euch zeigen möchte, ist, wir haben gesehen, was er ist, ja. Dann wir haben gesehen, was er getan hat, und jetzt gucken wir uns an, was er tun wird. So, ganz grob eine Hilfe, damit wir diese Verse bisschen uns genauer anschauen, okay? Also, genau genommen gucken wir, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Gott, der Sohn, was er tun wird. Und zwar, ganz einfach, er kommt. So einfach das auch klingen mag, so zentral und wichtig ist das für unser Verständnis, darauf baut und darauf gründet sich dein und mein Glaubensleben. Darauf gründet sich die Christenheit an sich selbst. Ich habe darüber kurz nachgedacht, und in der Vergangenheit und in der letzten Zeit Ist so, in meiner Zeit, nicht kirchengeschichtlich sowieso, wenn wir das Thema ansprechen, dann verbindet man das immer mit negativen Kämpfen, mit Auseinandersetzungen, mit Unkenntnis, mit Anfeindungen, mit, ah ja, wer weiß es schon so richtig, bis Desinteresse oder Spekulationen oder Angst, wie, was auch immer. Aber eigentlich ist das Kommen Jesu, das ist der Punkt, wonach wir alle uns ausrichten müssen. Das muss in der Gemeinde so klar sein und die Gemeinde muss da komplett ausgerichtet sein und in dieser Grunderwartung einfach leben. Denn das ist noch, was kommt. Da müssen wir sehnsüchtig darauf warten und sagen, okay, was kennzeichnet unser Leben? Ja, wir warten, bis Jesus kommt. Wir warten auf sein Kommen. Aber wie gesagt, der Feind weiß das, der Teufel weiß das. Und was er tut, viel Verwirrung stiften, viel Feindschaft stiften, viel Zwietracht stiften, auch unter den Kindern Gottes, dass dieses Thema, das Kommen Jesu, nicht so gern behandelt wird. Warum? Weil es spaltet, weil es kontrovers ist. Letzten Samstag, glaube ich, war ich unterwegs, habe eine Predigt gehalten und habe in dieser Predigt bei einem Satz was erwähnt, dass die Schrift sich schon in Jesus zu sein Kommen erfüllt hat. Und dass es nicht erst sein wird, wenn er wiederkommt und dann im tausendjährigen Reich das heißt. Das war kurz meine Erwähnung. Und das war von einer Stunde Predigt, 3 Minuten höchstens, sagen wir mal 2, habe ich gesagt. Wisst ihr, was hängen geblieben ist von der Predigt? Wieso sage ich sowas und so? Vielen Dank für die Predigt und Jesus Christus lieb gemacht, aber. Und das bleibt hängen. Und dann, ich merke das an diesen Dingen. Und ich will nicht behaupten, dass, oder ich will, man trägt viel selbst dazu bei, mit Sicherheit. Durch die Art und Weise, ob man polemisch wird, ob man von oben herab redet, ob man sagt, oh, wie können Sie nur so denken? Und wenn man das so sagt, dann weiß ich, dass es bei manchen vielleicht denkt, oh, so arrogant oder so. Man kann selbst dazu viel dazu beitragen, dass das nicht gern gehört wird oder falsch ankommt. Das weiß ich bei all der Fleischlichkeit und man denkt, ja, der weiß als Einziger die Wahrheit oder so. Das ist eine Sache und da muss man immer wieder Buße tun und sich korrigieren lassen. Aber das andere ist, dass grundsätzlich dieses Thema so kontrovers ist und das Kommen Jesu. Ja, man redet einfach nicht mehr so viel in der Gemeinde. Warum? Es spaltet. Bis dahin, und ich in dem Rahmen darf ich sagen, und das mache ich auch, dass man sagt zum Beispiel, wenn man gemeinsam arbeitet, Gemeinden untereinander miteinander arbeiten, das ist jetzt Gegenstand meiner momentanen Situation. Was ist die Grundlage für gemeinsames Arbeiten? Und sagt, okay, wenn ihr über diese und diese Themen nicht redet, dann können wir zusammenarbeiten. Wenn wir da, ja? Und wisst ihr, was eins der Themen ist? Das. Wenn ihr irgendwo, wenn irgendwo dann mal eingeladen bin oder eine Andacht machen muss oder predigen soll, dann nicht darüber reden. Okay? Warum? Weil das ist kontrovers und das Spannungen, Spaltungen, was will ich und das wollen wir nicht. Wir reden über alles, aber nur nicht darüber. Das sind Themen, die redet, man wird gebeten, nicht darüber zu reden. Ich frage mich, ich verstehe vom Prinzip her nichts hineinzulegen, was uns spalten könnte. Wir wollen ja schön Harmonie und Liebe und Gemeinsamkeiten und so weiter, was weiß ich. Aber es ist eins der entscheidenden Themen, als Paulus Gemeinden gegründet hat. Ich gebe euch nur ein Beispiel, Thessalonich, Gemeinde Thessalonich. Weiß jemand, wie lange er dort war? Wie lange er für die Gründung der Gemeinde gebraucht hat? Hatten die ein? Nicht 2, 3 Jahre. 3 Wochen. 2, 3 Wochen war er da. Hat 2, 3 Wochen war er da, dann ist er wieder weg. Hat diese Gemeinde gegründet und dann hat er ihnen, nachdem er weg ist, einen Brief geschrieben. Das ist der 1. Thessalonicher Brief. Und hat ihn zurückgeschickt. Durch Timotheus. Und dann hat er gesagt, ich erinnere euch, bitte nicht, lasst euch davon nicht abbringen über die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Eins der Klassiker der Bibelstellen, ja, die werden wir uns heute auch lesen, 1. Thessalonicher, die Entrückung der Gemeinde. Ja, das Kommen Jesu, die Ankunft, die Parousie. Paulus sagt, es ist eine Gemeinde, die 3 Wochen alt war. Bitte, wieso seid ihr so schnell? euch da durcheinander bringen zu lassen. Ich habe doch euch vor kurzem das alles erklärt. Er hat die Gemeinde gerade mal vor 3 Wochen gegründet. Und könnt ihr euch vorstellen, welche Basics hat er gelegt? Das war für ihn wichtig. Die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Erwartung. Das ist die Perspektive schlechthin für die Gemeinde. Gerade im Leid, gerade im Schmerz, gerade in der Verfolgung, gerade in all diesen Dingen, die uns die Offenbarung beschreibt. In der Verfolgung, im Tod, in Lästerungen, in all, was ist deine und meine Hoffnung? Da Jesus kommt. Ich höre Nachrichten, ich bin gelassen. Jesus kommt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber an dieser Stelle vielleicht noch einmal. Ich habe nach meinem Abschluss, habe ich eine Ausbildung angefangen, habe ich die abgebrochen und habe so ein Aufbau, kaufmännisches Aufbaujahr bei der Deutschen Post gemacht. Das war so Realschulabschlussmäßig, damit ich dann eine Kaufmannsausbildung machen kann. Habe es bei der Deutschen Post gemacht. Die einzigen, die mich da genommen haben, bin ich also hingegangen. Ein Jahr lang Kaufmannsausbildung gemacht. Also und danach ging es dann konnte man dann wählen. Die einen sind dann, ich weiß nicht, ob man das so sagt, Briefträger oder wie Postzusteller. Dass man nicht jetzt irgendwie jemand diskreditiert hier. Und die anderen konnten dann in einen Verwaltungsdienst und so weiter. Also man musste dieses Grundjahr machen, hat man BWL und all das gelernt und dann konnte man sich entscheiden. Auf jeden Fall, ich habe dieses Jahr gemacht und dann musste man während dieser Zeit ein Praktikum oder so einen Tag machen und dann mit einem Postmann mal einen Tag unterwegs sein, von morgens bis abends. Ich bin dann einmal da durch und dachte ich, nee. Ich will das nicht machen. Ich habe echt höchsten Respekt. Ich mag all die zu mir kommen, ein Päckchen bringen, Briefe. Ich weiß, was sie leisten. Wirklich. Ich dachte, ich will das nicht machen. Da habe ich mich angefangen, schnell zu bewerben. Schnell eine andere Stelle zu suchen. Ich wusste das ja. Und dann, Gott sei Dank, war es so, ich habe eine Firma gefunden, die gesagt hat, okay, wenn du das Jahr fertig machst, dann kannst du bei uns eine Bürokaufmannsausbildung machen. Also habe ich gesagt, okay, dann habe ich einen Vertrag gekriegt und ich wusste, nach diesem Jahr gehe ich in eine Spedition und mache da meine Ausbildung als Kaufmann. Ich gehe nicht morgens um 5 Briefe sortieren und dann im Regen rumlaufen, das mal da alles nicht machen. Ich habe das Jahr genossen. Es war so entspannt für mich. Ich habe auch gelernt, weil ich habe eine Perspektive gehabt, aber ich habe gedacht, oh, ihr Armen. Das hat sich so alt, und dann redeten sie von Post und bla bla bla. Und ich denke, ich war so, also selten war ich so entspannt. Danach, egal. Der Punkt ist, dass die Haltung, ich wusste, meine Zukunft ist eine andere. Es war mir klar, ich habe einen Vertrag gehabt. Ich wusste, es geht woanders hin. Und das hat mir geholfen, das alles da zu ertragen. Und selbst was sie gesagt haben und die Story erzählt, das habe ich drüber, okay, alles klar, aber das hat mich nicht erschreckt, das hat mich nicht verunsichert, das hat mich nicht traurig gemacht. Ich bin nicht nach Hause gegangen, oh nein, und mein Tag ist gelaufen. So, nein, ich war echt, das war ein schönes Jahr. Der Punkt ist, dieses Wissen, was kommt, und ich habe einen Vertrag, und das ist klar, und das ist genau das Gleiche in Bezug auf das Kommen Jesu. Es ist klar eigentlich, und wir haben da einen Vertrag. Eine Verheißung, eine Prophetie. Und warum ist das wichtig? Damit wir gelassen sein können, damit wir in dieser Welt keine Angst haben. Das ist so wichtig. Aber man redet nicht über das Thema, weil es spaltet ja. Und das, was einem der Gemeinde Trost geben soll, geht weg. Und dann kämpft man mit Problemen und da muss man motivieren und haltet durch und haltet aus und hier und da und nimmt eigentlich das Hauptwerkzeug, die Hauptbotschaft, für eins der größten Motivationen, die wir haben können. Ihr versteht mein Anliegen? Ja. Darum halte ich es für so wichtig und ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Ich sage nicht, ja, okay, ich habe nicht zugesagt. Ich habe nicht gesagt, okay, dann rede ich nicht darüber. Kann ich nicht. Wie könnte ich? Wie könnte ich nur sagen, ja gut, dann rede ich darüber nicht. Ich muss schon ehrlich sagen, ich gehe natürlich jetzt nicht zu den Drittklässlern und sage, also, mit dem 1000-jährigen Reich verhält sich so. Was, du glaubst daran? Der Löwe du wirst wirklich nicht mit einer Schlange spielen müssen oder dürfen. Jo, schade, das habe ich die ganze Zeit gedacht, ich werde dann mit einer Schlange spielen und sie wird mich nicht beißen. Meine Kinder freuen sich auf den Löwen. Mit dem Kuscheln. Zumindest haben sie sich gefreut. Klar, braucht man da Sensibilität. Und, aber ich finde es erstaunlich, dass Paulus, wie gesagt, 3 Wochen in einer Gemeinde war und eigentlich sagen muss, eigentlich ist klar. Eigentlich ist klar. Das war von Anfang an eins der Grundsäulen seiner Lehre in der Gemeinde, die Ankunft. Es war von Anfang an so. So begann die Gemeinde, Apostelgeschichte 1, wir werden gleich da in uns diese Stellen anschauen. So begann das mit der Erwartung, er kommt. Und sie standen alle so da. Okay, jetzt ist er weg, jetzt muss er gleich kommen. Und wenn der Engel nicht gesagt hätte, husch, 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 dann sind sie heute noch so da. Stehen und warten. Okay, wann kommst du, wann kommst du? Sie haben so gelebt, dass Jesus morgen kommt. Die haben alles verkauft, alles weggegeben, dass später die ganze Gemeinde der Welt alles nach Jerusalem bringen musste, weil sie nichts mehr hatten. Sie hatten alles weggegeben. Ja, wieso? Ist es egal, Jesus kommt eh morgen. Da müssten sie sagen, nein, 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 nein. Übermorgen. Aber
wie die meisten Christen jetzt feststellen, ist so, dass sie gerade von dem Thema nichts wissen wollen. Wenn man das anfängt, sei ruhig.
Ja, aus. Ja. Das ist ja auch meine Erfahrung, ganz genau.
Die Christen sind nicht die andere, die interessiert es eh. Nein.
Und genau, und ich glaube, dass einfach verschiedene Gründe dafür da sind. Mit Sicherheit auch einfach auch Desinteresse. Darf ich mal so sagen, natürlich, wenn ich jetzt und hier lebe und es jetzt und hier genieße, dann kann Jesus auch ein bisschen übermorgen kommen. Da muss er nicht heute gerade. Morgen auch noch nicht, aber übermorgen kann er kommen. Wenn ich meine Ausbildung fertig habe, wenn ich vielleicht meine Kinder gekriegt habe und mein Haus habe oder ein bisschen was von der Welt noch gesehen hat, die bald zerstört wird, ich will noch ein paar Sachen sehen. Wenn ich das alles noch ein bisschen erlebt habe und das genossen habe und dann schon ein bisschen müde geworden bin, dann darf er kommen. Davor lieber nicht. Warum? Weil man das hier und jetzt einfach auch echt, echt liebt. Und dann mag man das natürlich. Aber jetzt ganz ehrlich, es muss uns nur ein bisschen dreckig gehen. Und was will man? Auf einmal, Jesus, komm bald. Am besten jetzt. Geht's einem gut? Oh Jesus, danke für den Segen. Ich sage, komm, übermorgen. Das ist, so ist es. Ich glaube, allein deswegen lässt uns Jesus nicht allzu oft gut gehen. Das ist gut gemeint eigentlich, weil er weiß, dann vergessen wir ihn. Und dann ist die Erwartung nicht da. Aber das Erste, was für uns einfach wichtig ist, die Verheißung ist, was passiert? Alles läuft auf etwas hin. Er wird kommen. Das heißt, was wir bis dahin gelernt haben über Jesus, allein jetzt aus der Offenbarung, aus diesen paar Verschen, ist etwas, was schon passiert ist. Darf ich euch noch kurz erinnern, okay? Schaut mir mit mir nochmal Vers 5. Also, den Gruß, den 7 Gemeinden, dann werden die in Asien aufgezählt und dann Vers 5. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge, das heißt, der Zeugedienst ist Vergangenheit, hat er getan. Der Erstgeborene der Toten ist geschehen. Der Fürst der Könige der Erde ist geschehen. Ist er. Er ist es. Der uns liebt, ist es passiert. Es ist, richtig. Er wird nicht uns erst lieben, er liebt uns jetzt. Dann, uns von unseren Sünden erlöst hat, ist passiert. Auch. Und sein Blut für uns, durch sein Blut. Und uns gemacht hat zu einem Königtum und zu Priestern. Ist passiert? Ja. Darum heißt ihm seine Herrlichkeit, das wieder. Da müssen wir anbeten. So, das alles ist passiert oder es ist schon. Eins fehlt noch. Was? Dass er kommt. Das ist, was unsere Erwartung. Spannung. Siehe, er kommt, beginnt unser Vers. Ach übrigens, noch nebenbei, er kommt. Nein, nein, siehe. Das ist so ein spannungsaufbauender Begriff. Das ist so wie in Weihnachten. Und so als Kind, man macht die Tür auf und dann will man sehen, was unter dem Tannenbaum lag. Ich habe immer gesehen, dass meine Geschwister immer die Sachen gekriegt haben, die ich wollte. Es lag bei ihnen, das, was ich wollte. Aufgemacht, siehe, und dieses siehe, das kommt in der Bibel immer wieder vor. Und das ist wirklich eine herrliche Verheißung und ein Aufruf, hinzuschauen, auf ihn zu schauen, aufzublicken. Schau, Siehe, er kommt. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist die Perspektive, die brauchen. Warum sage ich euch das? Was jetzt heißt, siehe, er kommt. Und dann mit den Wolken. Und da will ich gleich ein Studium mit euch machen. Siehe, er kommt. Und dann wird er uns lieben. Siehe, er kommt und dann wird er ein Zeuge sein der Welt. Siehe, er kommt und dann wird er der Fürst der Könige der Erde werden. Siehe, er kommt und dann wird er uns lieben. Siehe, er kommt und dann wird er uns erlösen. Hä? Nein. Nein. Der Text sagt nein. Weil der Text sagt, siehe, er kommt und dann werden Wehklagen. Da muss man überlegen, was das heißt, wir müssen ganz, das Verständnis ist nicht, siehe, er kommt und dann werden bestimmte Dinge passieren, gell? Nationen werden sich bekehren, viele werden zu ihm kommen, scharenweise, einer schleppt Tausende an seinem Zipfel an. Das wird erst sein, wenn er kommt. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Der Text sagt, er hat etwas getan, es ist etwas und es wird etwas kommen. Und wir müssen genau schauen, was wird kommen. Und wenn er kommt, dann müssen wir Klarheit darüber haben. Und das ist der Grund, warum Paulus so intensiv das gelehrt hat in seinen Briefen, warum Jesus zu Beginn seiner Offenbarung und sagt, siehe, er kommt. Die ganze Perspektive ist dein und meine auf sein Kommen. Was passiert, wenn er kommt? Das ist gut. Das ist gut, wenn wir wissen, was passiert, wenn er kommt. Wenn ich weiß, was mit mir passiert, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst so gelassen und froh und glückselig. Siebenmal in der Offenbarung heißt glückselig die. Weil sie wissen, was sie in Christus sind und haben. Wenn du nicht in Christus bist, dann weißt du, was kommt. Wenn er kommt, und das ist nicht gut. Diese zwei Dinge. So. Und nicht die, er kommt, und dann gibt es für einen großen Teil der Welt nochmal eine zweite Chance. Nein. Siehe, er kommt. Also, er ist der Kommende. Interessant, von wem ist hier die Rede, ist der Kommende? Wer kommt? Genau, ich, dumme Frage zwar, aber wichtig, ich möchte euch etwas zeigen. Siehe, er kommt. Und das ist der Gruß von Jesus, der unser Erlöser, der kommt. Und schaut mal, als wir begrüßt werden vom Gott und Vater, wie er bezeichnet wird. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der kommt. Und ich habe euch versucht zu zeigen, das ist hier der Vater, der Schöpfer. Der Kommende ist der Vater. Der Kommende ist Gott. Und hier heißt, siehe, er kommt. Und wer ist das? Wer kommt? Jesus. Wer kommt? Gott. Der war, der ist und er kommt, ist Gott. Jesus ist Gott. Kriegt man das unterschieden? Nee. Er ist zugleich Gott und zugleich Sohn. Er ist zugleich der, der durch den Vater alles tut und zugleich ist er der Gott. Wer kann es fassen? Wer kann es erklären? Wer kann es verstehen? Wer glaubt es? Glückselig der, der es glaubt. Dann gehörst du zu den Glückseligen, denn dann ist es dir gegeben worden. Das ist pure Gnade. Deswegen sage ich, das sind so selbstverständlich Dinge. Wenn uns klar ist, dass der größte Teil dieser Menschheit das nicht fassen kann, das nicht sehen kann, das nicht glauben kann. Und du kannst es glauben. Weißt du, dass du zu den Privilegiertesten, zu denen gehörst, die geliebt, die erlöst, die durch sein Blut, die zu Priestern, Königen gemacht sind, dass du das glauben kannst, ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Nicht in der Lage, das zu erkennen, hat der Vater im Himmel dir offenbart. Das ist, eigentlich müssen wir wieder nehmen und wieder. Das, was Johannes macht. Ihm sei Herrlichkeit, Macht und Ewigkeit. Ah, müssen wir wieder anbeten. Danke, danke, danke. Das ist der Punkt. Also, deswegen habe ich ja geschrieben, er kommt wer? Eigentlich Gott und wir sind bei Gott, Jesus Christus. Wir gehen bei ihm. Jesus wird kommen. Das gleiche, ich bin Alpha und Omega, ich lese nur kurz Vers 8. Ich bin Alpha und Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der da. Kommt, seht ihr das? Eingeklammert. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der Allmächtige. Und wer ist das? Der ist und der war und der da kommt. Und wer da kommt, ist Jesus. Jesus ist Gott. Warum sage ich euch das? Merkt euch diese Stellen, weil das sind Belegstellen für die Göttlichkeit Jesu. Denn das ist von Anfang an angezweifelt und nicht geglaubt in der Welt. Ich behaupte nicht, dass du die Zeugen Jehovas mit diesen Bibelversen überzeugst. Die werden es nicht glauben. Aber du kannst es sagen. Und sie haben keine Ausrede mehr. Denn die Schrift sagt, und was hier steht, dann werden sie sein, die mitklagen, wehklagen werden. Aber ein Stück für Stück. Also, Vers 7. Jesus sagt, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Mit den Wolken. Ich habe der nächste Punkt. Und da möchte ich mit euch ein kleines Bibelstudium jetzt machen. Ich liebe das, um etwas zu verstehen, in die Schrift zu gehen, die Stellen zusammenzusammeln, sich anzuschauen und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Das ist für mich mündig werden und das ist Arbeit mit der Bibel. Und ich mag diese Arbeit. Es ist herrlich für mich. Ich hoffe für euch auch ein bisschen. Deswegen seid ihr auch hier. Ich habe schon mal etwas euch hingeschrieben, was für uns wichtig ist. Dieser Punkt, jetzt, wenn es heißt mit den Wolken des Himmels, hier geht es um ein theologisches Thema, was für uns klar sein muss. Jesus kommt sichtbar. Der Punkt ist, er kommt sichtbar. Warum ist das wichtig? Ob er sichtbar kommt oder nicht sichtbar kommt. Oder warum ist es wichtig, dass er sichtbar kommt? Es gibt von Anfang an Theorien, zum Beispiel, dass Jesus schon längst gekommen ist. Es war heimlich. Und ich meine jetzt nicht nur, ich habe mich jetzt nicht auf die Zeugen Jehovas eingeschossen. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber das ist auch ein Punkt. Aber von Anfang an, manche sagen, er kam schon, und zwar 70 nach Christus ist er schon gekommen. Zwar nicht sichtbar, aber das Gericht und all Wehklagen ist schon stattgefunden, hat alle 70 nach Christus schon stattgefunden, als er nicht sichtbar kam und das Gericht über Jerusalem und über das Volk und die Stämme des Landes haben wehgeklagt und geweint. Das ist schon alles passiert, zum Beispiel. Die anderen sagen, Jesus ist gekommen für die Gemeinde, aber das ist nicht leiblich gekommen, sondern geistlich gekommen. Der Geist Gottes kam, in uns hat Wohnung genommen, er ist schon gekommen. Und sie lernen, er wird nicht nochmal kommen, er ist schon da. Und die Welt wird immer noch besser, 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 bis das perfekt ist. Denn er ist schon gekommen. Bitte unterscheidet und prüft es, weil manche kommen zu mir und sagen, ich habe das meinem Pastor gesagt, was du lehrst, und dachte, hat er zu mir gesagt, was ist das für ein Irrlehrer? Vielleicht hätte ich mich doch bitte das ihm sagen lassen, was ich glaube, statt dass du ihm das sagst. Weil man sagt, ja, Willi glaubte, wir leben schon im tausendjährigen Reich und dann fertig. Ja? Und, und es gibt Leute, die genau das Gleiche lernen. Wir leben schon im tausendjährigen Reich, aber was bedeutet das? Die Welt wird dann immer besser, transformiert, verwandelt und dann irgendwann mal perfekt. So, das mündet dann im glorreichen Zeitalter. Es wird nur noch alles besser. Ich gucke mich um und denke, es wird alles schlechter. Es ist genau andersrum. Aber man sagt, und dann hört, sag ich mal, der eine, guck mal, das ist so einer. Nein, das ist nicht, was ich meine. Wir brauchen Klarheit darüber, warum ist das wichtig? Andere sagen, Jesus ist gekommen, wann war das? 1900 oder 1800, irgendwas? Ich weiß, ich bin jetzt bei den Zeugen Jehovas nicht so drin in der Materie. Er ist heimlich gekommen und die 144.000 sind schon bei ihm. Das ist schon passiert. Da gibt es ein Datum, an dem er heimlich für die Seinen kam. Der Rest, sorry, ihr müsst halt auf der Erde leben. Die 144.000 sind bei ihm im Himmel und der Rest ist auf der Erde. Aber sie kriegen noch eine Chance, nämlich sie kriegen dann die Erde. Immerhin. Besser als die Hölle. Ist wirklich so. Besser als die Hölle. Und dann, das Problem ist natürlich, als diese Lehre kam und die Entrückung und dann irgendwann mal kommt das Ende nicht und das wurden mehr Zeugen Jehovas, mehr Zeugen Jehovas, mehr Zeugen Jehovas und man merkt irgendwie 144.000, bisschen knapp, weil man es ja buchstäblich versteht. Und dann sagt man, ja, die sind geheim, unsichtbar. Und der Rest, was macht man mit dem Rest? Dann muss man ihn verklickern, dass die Erde besser ist als der Himmel. Darf ich so salopp sagen? Ich muss sagen, hey, die Erde ist gut. Ihr werdet die Erde besitzen. Deswegen, damals unser Mitbewohner, ich habe es euch mal kurz erzählt, glaube ich, gell? Beim Bibelstudium, die Zeugen Jehovas. Als sie zum lebendigen Glauben kamen, übrigens, heute einer ist von der Ältesten in der Gemeinde und so, als sie zum lebendigen Glauben kamen, war sie für sie das größte Wunder oder was ihre Dankbarkeit und Freude auslöste, wir gehören dazu? Ja. Oh, nicht so, die halt nur die Erde dann irgendwann mal besitzen werden. Das ist Evangelium für sie. All das steckt dahinter. Bis dahin, das Großteil unserer Gemeinden, evangelikale Welt, glaubt, dass Jesus heimlich kommen wird für die Gemeinde. Jesus kommt heimlich. Die Welt kriegt es nicht mit. Die ganze... Ich bin da jetzt so denke ich und so ist es. In den USA gerade, Hollywood, hat Filme darüber gedreht, die Finalreihe verfilmt. Ja, kennt ihr diese Reihe von diesen zwei? Ich habe... Genau, in alle Sprachen der Welt übersetzt. Das ist mehr ein Roman, Science Fiction, als ein theologisches Buch. Das ist meine feste Überzeugung. Ich werde dafür auch geschimpft, dass ich sowas sage. Die Überzeugung ist folgendes. Jesus kommt, wenn er kommt, dann kommt er erstmal unsichtbar. Heimlich. Das heißt, er wird die Gemeinde entrücken. Und die Welt kriegt es nicht mit. Die kriegt nur eins mit. Die sind nicht da. Und dann ist natürlich Chaos erstmal auf der Welt. Ist ja klar, das Flugzeug, wenn der Pilot Christ war, blöd für die Mitfliegenden. Glück, wenn der Co-Pilot nicht gläubig ist. Blöd, wenn beide gläubig sind. Taxifahrer, Autofahrer, auf einmal sind alle Christen weg und es bricht erstmal Chaos aus und denkt, was ist hier los? Die sprechen von hängenden Rasierapparaten, die dann rumhängen, weil man beim Rasieren zack entrückt. Und dann läuft es halt weiter. Alles läuft weiter, die Christen sind weg. Und die Menschen werden auf der Welt sagen, was ist hier los? Und dann werden sie sich erinnern, in der Bibel steht doch Entrückung. Und dann, interessanterweise, dann kommt natürlich Antichrist und all die Verführung und dann kommt das Böse in der Welt. Vorher entrückt, sind wir nicht dabei. Dann ist das erstmal Chaos, dann ist erstmal Verführung und dann kommt Jesus sichtbar, das zweite Mal. Das heißt, wie viel kommen Jesus, gibt es bei denen? Drei mindestens. Manche sagen sogar vier, aber... das zweite Kommen ist zweimal. Zuerst kommt es heimlich, unsichtbar für die Gemeinde und dann sichtbar für die Welt. Und dann, wenn er sichtbar für die Welt kommt, dann wird er den Teufel vernichten, den Antichristen vernichten, alle Feinde vernichten, unter seine Füße bringen und dann wird er ein glorreiches, tausendjähriges Reich aufrichten und dann werden Menschen scharenweise nach Jerusalem kommen und zum Glauben kommen. Bekehren werden sich, Nationen werden sich bekehren. Weil sie an Jesus glauben, weil sie Jesus schauen. Aber Glauben ist nicht sehen, ich will nicht da. Der Punkt ist, das ist der Unterschied. Und glaubt mir, ganz viele glauben genau das. Dieser Standpunkt ist gerade mal 200 Jahre alt. Darby, ein englischer Pfarrer sozusagen, mit anderen großen Predigern und Gelehrten, haben eine prophetische Konferenz gegründet, indem sie die biblische Prophetie untersucht haben. Und in dieser Zeit haben sie sich halt die Stellen angeschaut und haben wirklich ein Konstrukt, die haben einen Zeitplan gemacht, wann passiert was. Und da gab es auch einen anglikanischen Pfarrer, der war, darf ich so sagen, ein Charismatiker. Er hat Visionen gehabt, redete in Zungen. Und daraufhin hat man ihn übrigens ausgeschlossen von den Brüdern. Das ist eine Brüderbewegung, mehr oder weniger. Offene und geschlossene Brüder sind daraus entstanden und so weiter. Und da war dieser ein anglikanische Pfarrer und der hat die Vision gehabt von dieser geheimen Entrückung. Wirklich. Und der hat das eingebracht und die haben es übernommen. Und später haben sie rausgekriegt, er redet in den Zungen und macht komische Dinge, haben ihn ausgeschlossen. Aber was sie behalten haben, ist die geheime Entrückung, weil die war gut. Warum? Natürlich ist sie gut. Jeder mag die geheime Entrückung. Warum? Ich krieg nichts vom Antichristen mit. Ich krieg's nicht von den Problemen, ich werde nicht versucht, ich werde nicht geprüft. Jeder will das. Das ist mehr fleischlich als geistlich. Das ist mehr Selbstschutz als Glaube, als biblische Theologie. Und deswegen, und das kam damals hinein, und ich sage, das sind knapp über 200 Jahre alt. Und einer, der ganz stark ein Schüler davon war, von Darby und Co., war Moody. Und Moody ist euch ein Begriff? Ja. Moody Wesley. Finney, Entschuldigung, zuerst Finney. Das sind die Erweckungsprediger. Und die sind von Land zu Land gezogen und haben gepredigt. Und haben Gemeinden gegründet, Erweckung stand. Und dann haben sie nach Paulus, was haben sie gemacht? Die haben die Endzeit gelehrt. Und was glaubt ihr, was sie gelehrt haben? Die geheime Entrückung. Das heißt, wenn eine Gemeinde gegründet worden ist und gebaut worden ist, von Finney oder von Moody, was haben sie geglaubt? Eine geheime Entrückung. Wenn jemand dann kommt und sagt, es gibt keine geheime Entrückung, was glaubt ihr, was sie mit dem gemacht haben? Weil sie ihren Glauben auf was gegründet haben? Auf diesen Erweckungsprediger. Und wenn der Erweckungsprediger das gelehrt hat, dann korrigier sie mal. Dann bist du ein Irrlehrer. Dann bist du gegen die Väter. Und jetzt versteht ihr den historischen Hintergrund, warum gerade in Russlandsdeutschen oder in Brüdergemeinden, wenn man da kommt und das lehrt, warum wir da so Anfeindung bekommen. Weil wir sind dann, ich wirklich ungelogen, da sagt ein alter Mann, sagt Willi, ich höre und ich sehe, du hast dich da reingelesen, du verstehst es und du kennst dich da gut aus, aber unsere Väter haben uns das so nicht gelehrt. Also er überzeugt, okay, ich merke, und das ist nicht einfach dahergesagt, du hast dich damit echt auseinandergesetzt, aber wir haben es nicht so gelernt. Und zu wem stellt man sich? Zu einem Wurst Hans Willi? Oder zu einem Moody? Ja, ihr versteht den Kampf denn. Ja. Gott sei Dank ist nicht nur ein Wurst Hans Willi davon überzeugt. Da gibt es auch ein paar, die vor Moody unterwegs waren. Und auch in der Zeit. Georg Müller ist ein Begriff? Ach, toller Mann. Ich freue mich auf ihn fast schon wie auf den Paulus. Ja, wirklich. Und Whitfield, noch ein bisschen mehr dann. Aber ich will ja nicht gewichten. Er hat sich dagegen gestellt. Er hat gesagt, nee, ist nicht das, was in der Schrift steht. Spurgeon hat gesagt, das ist eine neue Lehre, die da kommt. Bin schon gespannt, was sie als nächstes erfinden werden. So hat sich Spurgeon dazu positioniert, zu dieser geheimen Entrückung. Woher kommt diese ganze Geschichte? Weil man angefangen hat zu sagen, Israel und Gemeinde sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Das ist notwendig. Weil man sagt, Israel hat eine andere Verheißung als die Gemeinde. Also müssen sie an verschiedenen Orten sein. Denn das irgendwie passt ja nicht, gell? Also die Gemeinde hat eine himmlische Verheißung, ist alles geistlich, und Israel hat eine irdische Verheißung, alles irdisch. Deswegen muss man sie auseinander trennen. Deswegen wird die Gemeinde entrückt und dann darf Israel wieder irdisch sein. Und wenn man kommt, und das war es immer wieder gesagt, oh, bringst du eine neue Lehre. Ich sage, eigentlich eine alte. Das, was du glaubst, ist eigentlich neu. Kirchengeschichtlich ist das neu. Natürlich, wenn man darin aufgewachsen ist, ist das alt. Ein Pastor sagte mir zu mir, 30 Jahre habe ich sowas nicht gehört. Ja, das ist nicht viel, 30 Jahre. Man darf auch ein bisschen zurückschauen. Ich schimpfe jetzt ein bisschen. Ein Manko der freien und vor allem russlandsdeutschen Gemeinden ist Unkenntnis der Geschichte. Ein Desinteresse an Geschichte. Wirklich. So, wir sind heute hergekommen. So ist's. Und so wie wir kamen, so ist's. Bis dahin, von da nach da, das ist unsere Geschichte. Ein Desinteresse an Kirchengeschichte. Lloyd-Jones, ein prägender Theologe des 21. Jahrhunderts, hat gesagt, das ist eins der wichtigsten Punkte, ist Geschichte. Biblische Theologie, systematische Theologie, sagt er, damit wir das Wort Gottes in gerade Richtung schneiden können, damit wir das Wort komplett als Ganzes sehen, ist wichtig. Und Kirchengeschichte, wenn man das beachtet, dann kann man einige Fehler vermeiden, sagt er. Einige Fehler muss man dann nicht noch einmal machen, wenn man ein bisschen Kirchengeschichte hat. Ja, ich glückselig, der Interesse an Geschichte hat. Ich muss ehrlich sagen, bekam ich erst mit 22 oder so. Ja, immerhin, gell? So, also, warum sage ich, das ist der Punkt, wichtig, und ich gehe jetzt mit euch gleich nach der Pause hinein, dass wir uns das anschauen, was lehrt die Bibel über das Kommen? Weil hier heißt, siehe, er kommt, und dann heißt, mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen. Aber wenn er geheim kommt, dann kann ich nicht jedes Auge sehen. So, wir müssen uns anschauen, Folgendes. Was heißt, er kommt mit den Wolken? Ja? Kann er jetzt auf Wolken stehen? Einige, die mit mir Gemeindehintergrund haben, die haben das bestimmt schon mal gehört. Ich will an dieser Stelle trotzdem mit euch diese Studie machen, weil ich das für grundlegend wichtig halte. Da sind wir einfach in vielen wichtigen Themen da drin, wenn wir uns das anschauen. Was hat es mit diesen Wolken auf sich? Okay? Dann das andere, und das, damit hat es eben auch zu tun, was bedeutet das Sehen? Das in Sehen werden. Nicht hören, spüren, sondern es geht um Sehen. Und dann müssen wir uns fragen, wer wird ihn sehen? Die ihn durchstochen haben. Wer hat ihn durchstochen? Juden, die Römer, ja, Heiden. Wer hat ihn durchstochen? Und sehen werden ihn durchstochen haben. Nehmen wir mal an, wenn es Juden sind, werden der Rest ihn nicht sehen, werden nur Juden ihn sehen, wenn er kommt. Und wehklagen werden alle Stämme der, je nach der Übersetzung, heißt auch Nation oder Stämme oder Geschlechter oder Stämme der Landes. Das ist die Frage. Welche Stämme? Welche? Nur die 12 Stämme des Landes Israels? Ja, Freunde. Das ist die Art, wie man dann argumentiert. Da steht, alle Stämme werden sehen. Na ja klar, wer wird man sehen? Für die Juden kommt er, nicht für die... Ja, und da einfach, ich muss euch nicht belehren mittlerweile, seht ihr schon Bescheid, aber ich will mit euch die Schrift anschauen, warum, was, wie, okay? Ist das okay für euch? Also 5 Minuten Pause, nee, 15 Minuten Pause. 15 Minuten Pause und dann machen wir weiter.